ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung sieht erste Erfolge der Impfkampagne in Deutschland. Inzwischen sei die Mehrheit der über 80-Jährigen geimpft, so Bundesgesundheitsminister Spahn. Es brauche aber weiterhin größtmögliche Umsicht. Bundeswirtschaftsminister Altmaier hält Außengastronomie absehbar wieder für möglich. Um Ostern herum sei dies denkbar, sagt er nach Beratungen mit seinen Länderkollegen. Laut dem Chef des Robert-Koch-Instituts Wieler gibt es nach wochenlang sinkenden Zahlen allerdings deutliche Signale einer Trendumkehr. Aktuell wurden dem RKI binnen eines Tages 9.997 Neuinfektionen gemeldet, etwa 900 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz ist ebenfalls leicht gestiegen. Die Zahl der Toten nimmt hingegen ab.
Die Stadt Tübingen hat vorgemacht, wie es gehen könnte. Seit März vergangenen Jahres wird hier breit getestet. Erst in Alten- und Pflegeheimen, dann auf dem Marktplatz für alle. Zum Beispiel auch vor Weihnachten. Die Stadt hat Erfolg damit. Schon lange liegt hier die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 50 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Ein Grund, es wurden viele asymptomatische Infektionen entdeckt, Ansteckungsketten unterbrochen.
Die Leute, die bei uns dann ein positives Ergebnis bekommen haben, die waren teilweise entweder völlig geschockt oder es gab auch welche, die gesagt haben, das kann nicht sein, das ist unmöglich. Ich spüre ja nichts, ich merke das nicht.
Testen und impfen, das soll die Strategie gegen das Virus sein. Die Impfungen bei den über 80-Jährigen und in Alten- und Pflegeheimen zeigen Wirkung.
Das Risiko, an Corona zu erkranken, hat sich für unsere höchstbetagten Bürgerinnen und Bürger deutlich reduziert. Die 7-Tage-Inzidenz lag in der Altersgruppe der über 80-Jährigen Anfang Februar noch bei fast 200. Inzwischen ist sie bei immer noch zu hoch, aber nur noch 70.
In Bremen startet heute die Impfung der zweiten Prioritätsgruppe mit Erzieherinnen und Erziehern. Nächste Woche folgen Grundschullehrerinnen und Lehrer. Dabei soll der Impfstoff von AstraZeneca zum Einsatz kommen, der bislang nur für Menschen unter 65 Jahren vorgesehen ist. Bundesweit stagniert die 7-Tage-Inzidenz bei etwa 60. Das Robert-Koch-Institut vermutet als Ursache die stärkere Verbreitung der besonders ansteckenden Mutationen.
Deswegen ist es wichtiger denn je, dass wir alle die Maßnahmen weiter konsequent umsetzen, dass wir die Verbreitung dieser Viren zumindest eindämmen und verlangsamen. Ansonsten steuern wir in eine dritte Welle hinein.
Alle möglichen Öffnungen des Lockdowns müssten darauf Rücksicht nehmen, so Wieler.
Angesichts steigender Impfzahlen in Europa nehmen die Forderungen nach Möglichkeiten zu, die Corona-Beschränkungen gezielt zu lockern. Die EU-Staaten hatten sich gestern darauf verständigt, dass es für Geimpfte einen digitalen Ausweis geben soll. Auch Urlaubsreisen könnten damit perspektivisch wieder möglich werden. Viele Details sind aber noch ungeklärt. Die Tourismusbranche setzt daher auch auf eine breite Anwendung von Schnelltests.
Sommer, Sehnsucht, Sonnenschein. Vor allem die Corona-gebeutelten Urlaubsländer in Europas Süden hatten auf einen EU-Impfausweis gedrängt. Er soll Touristen zurück an ihre Strände locken. Nun kommt er, aber die Bundeskanzlerin dämpft Erwartungen auf eine schnelle Klärung, ob und welche Privilegien damit verbunden sind.
Ihn zu haben, ist für die Zukunft auf jeden Fall richtig. Das heißt aber nicht, dass nur reisen darf, wer einen Impfpass hat. Darüber sind überhaupt noch keine politischen Entscheidungen getroffen.
Es wird geimpft, aber bei weitem noch nicht genug. Und doch schafft die Aussicht auf den Ausweis Begehrlichkeit. Auf mehr Freiheiten drängt die FDP, wenn bewiesen sei, dass Geimpfte nicht ansteckend sind.
Wenn das gegeben ist, gibt es keinen Grund, die Grundrechte einzuschränken. Und diese Grundrechte müssen wir auch wieder zurückgeben. Das ist sehr klar.
Die Grünen warnen vor Eile, wollen mehr wissenschaftliche Erkenntnis und größere Solidarität.
Wir dürfen keine falschen Hoffnungen machen und wir müssen an die Solidarität der Menschen appellieren, dass sie auch weiter die AHA-Regeln einhalten, denn wir wissen im Moment nicht, wie lange die Immunität anhält nach einer Impfung.
Erlebnisse nicht nur per Video, wieder Reisen ohne Grenzen. Die Reisebranche begrüßt den digitalen Impfausweis, hofft aufs Geschäft, drängt auf Tempo.
Wir haben der Bundesregierung bereits im vergangenen September Vorschläge gemacht für ein Testkonzept in der Reisekette. Das gibt es immer noch nicht. Wir können schneller sein und wir sollten jetzt nicht wieder 4 Monate abwarten, bevor wir einen digitalen Impfnachweis haben.
3 Monate dauert die Entwicklung eines solchen Passes, sagt die EU. 3 Monate, in denen die Sehnsucht nach der Reisefreiheit wohl weiter wachsen wird.
Der Bundestag hat heute weitere Milliardenhilfen in der Corona-Pandemie beschlossen. Sie sollen die Folgen der Corona-Maßnahmen abmildern und Konjunkturimpulse setzen. Das Paket sieht unter anderem vor, dass Eltern pro Kind einen einmaligen Bonus in Höhe von 150 Euro bekommen. Langzeitarbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Geringverdiener erhalten die gleiche Summe. Darüber hinaus soll der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7% auf Speisen in der Gastronomie bis Ende 2022 gelten.
Für sie sind die Corona-Hilfen unter anderem gedacht. Familien mit Kindern. Laut Ministerin Giffey profitieren mehr als 10 Millionen Familien vom Kinderbonus. Unterstützung auch für Betreiber von Restaurants. Wenn sie wieder öffnen dürfen, soll die reduzierte Umsatzsteuer auf Speisen ihnen helfen, schneller wieder auf die Beine zu kommen. Die SPD hat sich dabei vom Hotel- und Gaststättenverband überzeugen lassen.
Es ist nicht einzusehen, dass industriell gefertigte Schnellgerichte, die man mal schnell in den Ofen schiebt, mit dem halben Mehrwertsteuersatz belastet werden und liebevoll zurechtgemachte, mit viel Dienstleistung im Restaurant serviertes Essen mit dem vollen Mehrwertsteuersatz.
Den Staat kostet diese Unterstützung der Gastronomie allein im nächsten Jahr 3,4 Milliarden Euro. Die AfD kritisiert, dass der reduzierte Umsatzsteuersatz nur für Speisen gilt.
30-40% der Umsätze sind Getränkeumsätze und es gibt Gastronomien, die leben nur von den Getränken, die werden alle überhaupt nicht getroffen.
Auch Empfänger von Grundsicherung bekommen Corona-Hilfe, einen Bonus von 150 Euro. Zu wenig, finden Linke und Grüne.
Diese geplante Einmalzahlung von 150 Euro für einen erwachsenen Menschen über einen Zeitraum von knapp 1,5 Jahren ist keine Hilfe, sondern eine Nullrunde. Und eine Nullrunde ist in dieser Krise einfach definitiv zu wenig.
Trotzdem keine Gegenstimmen, nur einige Enthaltungen. Die neuen Corona-Unterstützungen, unter anderem für Familien, passierten den Bundestag heute mit großer Mehrheit.
Die scheidenden Vorsitzenden der Partei Die Linke haben kurz vor dem Wechsel an der Führungsspitze die Mitglieder zu Geschlossenheit aufgerufen. Dabei warb die Vorsitzende Kipping zum Auftakt des 2-tägigen Online-Parteitags in Berlin dafür, offen für eine Regierungsbeteiligung im Bund zu sein. Co-Chef Rieksinger bekräftigte die Ablehnung von Bundeswehreinsätzen im Ausland. Das Führungsduo tritt nach 9 Jahren nicht mehr an. Morgen soll eine neue, rein weibliche Spitze gewählt werden.
Heute ist auf dem Parteitag zunächst mal Abschied nehmen angesagt. Fast 9 Jahre war Bernd Rieksinger Co-Chef der Linken. In seiner Abschiedsrede macht er nochmal deutlich, für was die Partei auch in Zukunft stehen müsse.
Löhne, die für ein gutes Leben reichen. Sinnvolle Arbeit für alle. Arbeit, die zum Leben passt. Schluss mit Niedriglohn, Leiharbeit und Befristungen. Wir wollen einen starken Sozialstaat, der niemanden in Armut fallen lässt.
Auch Rieksingers Co-Vorsitzende Kipping gibt ihr Amt ab. In der Partei werden ihr noch Ambitionen auf den Fraktionsvorsitz oder die Spitzenkandidatur nachgesagt. Heute blickt sie aber erstmal zurück auf ihre Anfänge.
Als ich vor vielen Jahren in die PDS eintrat, war das noch eine Entscheidung für eine Partei, die ausgegrenzt wird. Heute sind wir aus der politischen Landschaft nicht mehr wegzudenken.
Eine der beiden Kandidatinnen für die Nachfolge an der Parteispitze ist Janine Wissler. Regieren um jeden Preis will sie nicht. Für die nach aktuellen Umfragen unwahrscheinliche Koalitionsoption Rot-Rot-Grün stellt sie klare Bedingungen.
Wenn SPD und Grüne bereit sind, eine Umverteilung durchzusetzen, ja, die befristeten Verträge zurückzudrängen, die Armut zu bekämpfen, sozial-ökologischen Umbau einzuleiten und eine friedliche Außenpolitik zu machen, ja, selbstverständlich sind wir dann auch bereit, zu regieren.
Die zweite Kandidatin, Susanne Hennig-Welsow, regiert in Thüringen schon mit. Das kann sie sich auch im Bund vorstellen.
Insofern ist Parteipolitik auch von der Spitze her immer Moderation und immer ein Zusammenführen hin zum Ziel. Und das Ziel ist tatsächlich ja sehr positiv bei der Bundestagswahl abzuschneiden.
Dafür müssen die designierten Vorsitzenden wohl vor allem die Lagerkämpfe befrieden. Morgen stellen sie sich auf dem Parteitag zur Wahl.
Der CSU-Bundestagsabgeordnete Nüßlein lässt wegen Korruptionsvorwürfen sein Amt als stellvertretender Chef der Unionsfraktion ruhen. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt derzeit wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit. Dabei geht es nach übereinstimmenden Berichten um Provisionen, die Nüsslein beim staatlichen Ankauf von Schutzmasken erhalten haben soll. CSU-Generalsekretär Blume sprach von schwerwiegenden Vorwürfen. Nüsslein selbst ließ die Anschuldigungen von seinem Anwalt zurückweisen.
Bei einer groß angelegten Razzia in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Hessen haben mehrere hundert Polizisten Wohnungen und Geschäftsräume der Neonazi-Szene durchsucht. Nach Angaben des Landeskriminalamtes Thüringen wurden Drogen, Bargeld und Schusswaffen gefunden. Dies zeige, dass sich die rechtsextreme Szene teils durch Rauschgiftkriminalität finanziere. Es gab laut LKA 10 Festnahmen. Ermittelt wird wegen des Verdachts des organisierten Drogenhandels und der Geldwäsche. Die Beschuldigten sollen Mitglieder von zwei rechtsextremen Gruppen sein.
Die Europäische Union setzt bei der Verteidigung auf mehr Eigenverantwortung. Die EU-Staats- und Regierungschefs bekräftigten bei ihrem Videogipfel die Absicht, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik stärker zu kooperieren, etwa bei Rüstungsprojekten und dem Aufbau militärischer Kapazitäten. Ziel sei aber nicht, sich als Konkurrenz zur NATO aufzustellen. Es werde angestrebt, die Zusammenarbeit auszubauen, auch mit den USA.
Cyberkriminelle, Unruhen, bewaffnete Konflikte. Auch das sind Herausforderungen für die Europäische Union. Und so ging es am zweiten Tag des EU-Gipfels einmal nicht um Corona, sondern um Sicherheitsfragen und das Verhältnis von EU und NATO. Generalsekretär Stoltenberg machte klar, die Bedrohungen nehmen zu. Für die NATO war es während der Pandemie die Hauptaufgabe zu verhindern, dass die Gesundheitskrise nicht zu einer Sicherheitskrise wird. Russlands aggressive Aktion, Cyberattacken und brutaler Terrorismus. Die Bedrohungen von vor der Pandemie sind alle noch da. NATO und EU wollen bei der Bewältigung eng kooperieren. Das habe Vorteile für beide Seiten. Wir müssen autonomer werden und gleichzeitig die Zusammenarbeit mit unseren Partnern stärken. Wir wollen vor allem mit der NATO eng zusammenarbeiten. Denn ein stärkeres Europa macht auch die NATO stärker. Nach innen gerichtet forderte Kommissionspräsidentin von der Leyen besser aufeinander abgestimmte Technologien. Ich bin davon überzeugt, dass eine unserer größten Schwächen unsere Zersplitterung ist. Systeme sind zu teuer, nicht kombinierbar und ineffizient. Daran müssen wir arbeiten. Angesichts vieler neuer Bedrohungen ist es sowohl für die NATO als auch die EU wichtig, ihre strategische Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. Frankreich drängt dabei auf eine stärkere eigene Verteidigungsfähigkeit der EU. Die Bundeskanzlerin will das auch, aber nicht auf Kosten der NATO. Bis zum kommenden Frühjahr will die EU noch ihre Schwächen weiter analysieren und dann eine neue Verteidigungsstrategie verabschieden.
Nach Einschätzung des US-Geheimdienstes steckt der saudi-arabische Kronprinz bin Salman hinter dem Fall des ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi. Das geht aus einem Bericht hervor, den US-Geheimdienstkoordinatorin Haynes heute veröffentlichte. Danach genehmigte bin Salman einen Einsatz, um Khashoggi so wörtlich zu ergreifen oder zu töten. Khashoggi war im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul umgebracht worden. Die USA verhängten, wie soeben gemeldet, Einreisebeschränkungen gegen 76 Bürger Saudi-Arabiens. In der DDR wurden offenbar jahrzehntelang wissenschaftlich fragwürdige Experimente an Freizeitsportlern durchgeführt. Sie bekamen beispielsweise nicht zugelassene Substanzen mit unbekannten Nebenwirkungen verabreicht. Dieses Kapitel des DDR-Staatsdopings enthüllt eine neue Dokumentation in der ARD-Mediathek. Ziel der Experimente an Freizeitsportlern war es, Mittel und Methoden zu erproben, die DDR-Top-Athleten leistungsfähiger machen sollten.
Dies ist Hans-Albrecht Kühne heute. Und das vor 45 Jahren. Kühne war in den 70er Jahren ein sogenannter Volkssportproband in der DDR. An ihm und anderen Freizeitsportlern wurden geheime Experimente durchgeführt. Versuchsreihen, um den möglichen späteren Einsatz unter anderem von Dopingmitteln bei Spitzensportlern zu testen.
Es sind Menschenversuche gewesen. Menschenversuche, die man so hätte nicht gestatten, nicht machen dürfen.
Kühne ließ damals Biopsien, also Gewebeprobenentnahmen, über sich ergehen. Aber er berichtet auch über Dopingvergaben mit anabolen Steroiden, darunter solche ohne klinische Zulassung. Ein bislang unbekannter Aspekt des DDR-Staatsdopingsystems. Den Recherchen der ARD-Dopingredaktion zufolge dürften hunderte Freizeitsportler betroffen gewesen sein.
Wir wurden nie über Ergebnisse unterrichtet, ne? Und wurden auch
darauf hingewiesen, dass alles, was da passiert, dass das unter Verschluss bleiben soll.
Versuche an Freizeitsportlern sind selbst für Expertinnen der DDR-Doping-Historie eine neue Dimension.
Das ist ganz klar menschenrechtsverletzend gewesen, zumal wir davon ausgehen, dass die betroffenen Probanden nicht ausreichend aufgeklärt wurden.
Mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung muss der deutsche Sport nun ein weiteres Kapitel seiner Doping-Vergangenheit aufarbeiten.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 27. Februar.
Am Wochenende sorgt Hochdruckeinfluss im Westen und Süden für Sonnenschein, sonst hält sich in der feuchten Luft teilweise noch zäher Hochnebel. Im Süden beginnt die Nacht mit Wolken und gebietsweise fällt Regen, sonst teils klar, teils locker bewölkt, bevor sich von Norden dichte Hochnebelfelder ausbreiten, aus denen es etwas nieseln kann. Morgen an den Alpen noch etwas Regen, oberhalb von etwa 800 Metern ein wenig Schnee. Ansonsten scheint im Westen und Süden oft die Sonne, die es andernorts deutlich schwerer hat, sich gegen den zähen Hochnebel durchzusetzen. In der Mitte und im Südosten heute Nacht leichter Frost, sonst 0 bis 5 Grad. Im Erzgebirge morgen bis 3, im Südwesten immerhin noch knapp über 10 Grad. Am Sonntag im Norden und Nordosten zum Teil zäher Hochnebel, sonst oft Sonnenschein. Ähnliches Wetter auch am Montag, am Dienstag meist sonnig und es wird auch wieder wärmer.
Wir haben um 21.45 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Der Impfpass, sinnvolles Instrument oder ungerecht? Und Janine Wissler, Neuanfang für die Linke, Fragen von Karin Mioska an die Kandidatin für den Parteivorsitz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.